Stachel und Herz, der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich spreche heute mit der Herausgeberin des Buches Gemeinsam anders.
Wow, das klingt so offiziell. Bin ich heute nicht Host, sondern Gästin?
Ja, also du bist beides. So wie du bei diesem Buch ja auch mehrere Funktionen erfüllt hast. Du warst Herausgeberin und Co-Autorin, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Jetzt bin ich irgendwie schon mit der Tür ins Haus gefallen. Wir kommen gerade zurück von unserer Tour. Wir waren nämlich auf Deutschland-Tour zusammen mit Judy Bailey und Patrick de Poel. Die Tour hieß Jesus ist nicht schwarz-weiß und wir waren wirklich von…
Von Bayern bis zur Nordsee, habe ich immer
Bayern
gesagt.
Von Bayern bis zur Nordsee. Und es war eine ganz tolle Konzertlesereise. Julian und ich haben den Begleitworkshop gemacht, einen Antirassismus-Workshop. Und es sind wirklich hunderte Menschen gekommen zu den Workshops, auch zu den Konzertlesungen am Abend dann. Und es waren auch sehr viele Stachel- und Herzhörerinnen dabei.
Ja, das war so schön.
Die haben uns dann angesprochen und gesagt, oh, ich habe dich an der Stimme erkannt.
Das war wirklich richtig, richtig schön. Wir haben uns quasi an den Küchentisch gesetzt, Judy, Patrick und ich abends immer. Und ihr hattet dann schon 3 Stunden Workshop hinter euch. Und manche der Workshop-Teilnehmenden waren dann auch noch bei den Konzertlesungen. Und das war einfach total schön, diese Küchentischgespräche. Und an dieser Stelle ist mir sehr, sehr wichtig dazu zu sagen, Robert Habeck hat diese Küchentischgespräche eigentlich von uns abgekupfert. Also wir hatten das erste Küchentischgespräch schon vor 2 Jahren auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Da haben wir das einfach mal so ausprobiert, unsere Bücher zusammenzulegen. Also Judy und Patrick haben das Buch geschrieben, Das Leben ist nicht schwarz-weiß und ich das Buch, Wie ist Jesus weiß geworden? Und haben irgendwie gedacht, komm, wir machen mal einen geckigen Titel daraus und machen Konzertlesungen mit Lesungen und Gespräch am Küchentisch. Und Menschen müssen eigentlich viel mehr an Küchentischen kommen und offen miteinander reden und auch über diese Themen liebevoll miteinander und offen und ehrlich ins Gespräch kommen. Das war so die Idee dahinter und im Laufe der Zeit ist dann ja eben auch noch das neue Buch entstanden, Gemeinsam anders für eine vielfältige und gerechte Zukunft, in dem auch Judy und Patrick mitgeschrieben haben. Mhm. So haben wir halt aus allen 3 Büchern gelesen und das war einfach richtig, richtig schön, auch als Auftakt zu dem Buch Gemeinsam anders.
Ja, ja, die Workshops waren auch echt toll. Ich war immer wieder geflasht, wie viele unterschiedliche Menschen da auch sind, die freiwillig da waren, also die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen wollen auch. Unterschiedliche Altersgruppen auch. Wir hatten ganz viele Omas gegen rechts.
Die, und ein Opa gegen rechts.
Und ein Opa gegen rechts. Und genau. Und dann saßen die da mit ihren Buttons und die waren so engagiert und so. Das hat mich, also ich fand alle Teilnehmenden toll, auch die Widerstände verspürt haben und das auch geäußert haben. Das finde ich auch total wichtig. Und ich fand es toll, wie offen und achtsam die Gruppen auch miteinander umgegangen sind. Aber irgendwie finde ich es nochmal einen Tacken bewegender, wenn ältere Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen müssen, sondern die einfach ihre Rente genießen könnten und sozusagen sich in ihrer sicheren Welt zurückziehen könnten, sagen, nein, ich möchte auf die Straße gehen, ich möchte etwas verändern. Mir macht das Angst, nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder, meine Enkel und für die Gesellschaft, was das hier für Entwicklungen gibt, politisch und auch gesellschaftlich. Und das fand ich einfach total bewegend, diese Menschen kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Ja, fand ich toll.
Ja. Weißt du, was auch toll ist? Mhm. Wir hatten ja ein Gewinnspiel letzte Folge.
Richtig.
Und wir haben,
wir haben ausgelost.
Yes. Es gibt eine Gewinnerin. Wir werden dich auch noch persönlich in Kenntnis darüber setzen. Du hast eine Alle-Kinder-Bibel 2 gewonnen. Liebe Anna, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Yes, ja.
Was ist denn heute für ein Tag? April, April?
April, April, wenn es erscheint, am 1. April. Erscheint
es ist aber kein Witz, sondern Gemeinsam anders erscheint tatsächlich heute am 1. April, wenn ihr heute am Erscheinungsdatum diesen Podcast hört. Und diejenigen, die auf der Konzertlesereise dabei waren, hatten schon das Glück, das Buch kaufen zu können, bevor es überhaupt im Handel erschienen ist. Aber ab heute, ab dem 1. April, ist es überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und wie fühlst du dich als Herausgeberin? Also ich meine, es gab ja schon so einen Soft-Launch und so, aber jetzt ist sozusagen, jetzt ist es raus.
Ja, es ist schon aufregend. Also ich bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Und es ist, muss ich schon sagen, es ist nicht mehr so aufregend wie beim ersten Buch. Beim ersten Buch wusste ich nicht, wie mir geschah. Und ich meine, der Titel »Wie ist Jesus weiß geworden?«, der war auch durchaus provokanter. Da konnte man irgendwie, da gab es dann auch viele Interviews und so. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt. Jetzt bin ich besser vorbereitet auf jeden Fall als beim ersten Buch. Beim ersten Buch hatte ich so immer das Gefühl, ich stolper da so rein in die Dinge und plötzlich sitze ich im Radiostudio und plötzlich wird eine Kamera auf mich gehalten und plötzlich passiert dies und das und Live-Interviews sonntags morgens im Radio und so. Also das war alles total aufregend. Aber jetzt weiß ich ja auch so ein bisschen, was so dazugehört und was mich erwartet und bin gleichzeitig aber doch sehr gespannt, weil ich ja auch Herausgeberin bin und da viele Texte drin sind, die nicht jetzt von mir sind, aber die ich natürlich alle auch gemeinsam mit Stefan Wiesner, dem Lektor und Verlagsleiter von Bene, zusammen lektoriert habe. Also ich kenne die Texte unheimlich gut und ja auch vorher mit den Co-AutorInnen die Texte geplant habe und so. Aber dennoch ist es ja irgendwie auch ja so ein Gesamtwerk, wo ich mich auch ein bisschen ja verantwortlich fühle. Auch die Leute, die wollte ich auch sichtbar machen, aber auch, ich kann die alle nicht schützen, das ist mir schon klar. Aber ja, irgendwie so dieses Projekt und diese Menschen, diese Co-AutorInnen irgendwie versuchen so, ja, so einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen und da ordentlich und gut vorbereitet auch für andere Texte Rede und Antwort zu stehen. Das ist nochmal irgendwie auch was anderes, wo auch wieder so eine leichte Aufregung da ist.
Und war das dann auch die Motivation für das Buch? Also, dass du sagst, das erste war eher ein bisschen provozierender und dass du jetzt sagst, okay, jetzt will ich mehr Leute zu Wort kommen lassen und vielleicht eine etwas versöhnlichere Nachricht mit gemeinsam anders. Also könnte man ja meinen, dass es da ist, geht es eher so darum, nicht nur darum, Missstände anzusprechen, sondern eher auch so eine gemeinsame Vision zu entwickeln, wie es besser werden kann.
Also ich würde erstmal nicht sagen, dass mein erstes Buch provokant war. Das haben manche Menschen so empfunden. Aber der Titel, der war auch provokant. Aber der Inhalt, wenn man es gelesen hat, ist eigentlich auch, also ich bin halt auch vorher, vor dem ersten Buch, kein Typ gewesen, die sich gerne streitet und die eben auch eher einen versöhnlichen Ansatz hatte und hat. Und aber ja, dieses Buch ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen so eine Fortführung, auch intersektional gedacht, weil das war mir schon sehr, sehr lange dann nach der Veröffentlichung meines ersten Buches wichtig, weil ich sehr unterschiedliche Menschen kennengelernt habe, die ähnliche Kämpfe in der Kirche und in der Gesellschaft geführt haben. Und die Widerstände und die dominierende Kultur, die sich mit manchen Themen, sei es Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, sexualisierte Gewalt und andere Themen, die im Buch jetzt auch vorkommen, das waren schon ähnliche Muster, die man so an den Widerständen sehen konnte. Und es waren intersektional geführte Kämpfe. Und das war eigentlich so meine Motivation, dass ich dachte, ich möchte als nächstes ein Buch schreiben, wo es nicht nur um Rassismus geht, sondern um Diskriminierungsformen generell. Und dann habe ich aber überlegt, naja, wir haben jetzt auch hier durch Stachel und Herz und so viele tolle Menschen kennengelernt, die ExpertInnen sind in diesen Themen. Ich kann jetzt auch selber was über Queerfeindlichkeit schreiben, aber ich bin keine queere Person, denn es gibt ExpertInnen dafür, die selber auch die Perspektive einer queeren Person auch mitbringen, dann sollen die doch darüber schreiben.
Das machen wir auch im Podcast, ne? Also genau. Wir könnten auch die Themen recherchieren oder wir können halt uns die ExpertInnen reinholen und die sprechen lassen, ne?
Genau. Und genau das war so ein bisschen dann die Idee dahinter. Und dann ist daraus sowas nochmal mehr gewachsen. Da kommen wir aber gleich auch nochmal dazu, dass es irgendwie nicht nur ein Buch ist, sondern vielleicht auch eine Bewegung, eine Community daraus entstehen kann.
Schön. Und über diese Community und über die Co-AutorInnen, da gehen wir später nochmal rein und stellen dir ein bisschen vor. Aber vielleicht magst du uns jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack geben, für die es noch nicht gelesen haben. Und du liest uns jetzt etwas aus dem Prolog vor.
Genau, und das ist sozusagen auch der Stachel der Woche.
Der Stachel der Woche.
Das ist ganz interessant, weil ich gucke gerade aufs Datum, wir nehmen ja Ende März auf und das ist jetzt genau 2 Jahre her, dass das passiert ist, worüber ich im Prolog schreibe. Prolog. Es ist kurz vor Mitternacht und ich sitze weinend zusammengekauert auf dem Boden vor dem Bett meines Hotelzimmers. 2 Stunden zuvor hat ein rechtsradikal-christlicher Fundamentalist versucht, mich körperlich anzugreifen, indem er die Bühne meiner Lesung in einer Leipziger Kirche stürmte. Das Security-Personal riss ihn weg, kurz bevor er mich berührte. Es war meine erste Lesung mit Sicherheitspersonal und ich war so dankbar, dass die Kirchengemeinde im Vorhinein darauf drängte. Seitdem besteht meine Arbeitgeberin darauf, dass es keine Lesung mehr ohne Sicherheitskonzept gibt. Da sitze ich also und weine. 1000 Fragen und Gedanken jagen durch meinen Kopf. Ich denke an den alten Mann, der im Sommer zuvor bei einer Lesung in Hannover zitternd zu mir kam, seine Maske vom Gesicht nahm, mich mit einem ernsten Gesichtsausdruck ansah und zu mir sagte, für das, was Sie tun, wird Gott Sie bestrafen. Sie, Ihre Kinder und Ihre ganze Familie. Sie reißen den Ruf Jesu in den Dreck und das wird auf ewig Konsequenzen für Sie haben. Ich denke auch an den betrunkenen Mann, der mich in Karlsruhe nach einer meiner Lesungen abfing und mir pöbelnd hinterherrief, wie ich darauf käme, so über Jesus zu sprechen. Und all das nur, weil ich die Frage stellte, wie Jesus weiß geworden war und eine Kinderbibel initiierte, in der Jesus nicht weiß illustriert ist. Kann allein das wirklich dazu führen, dass mir all das passiert? Wie würde mein Leben von nun an aussehen? War es ein Fehler, das erste deutschsprachige Buch zum Thema Rassismus und Kirche zu schreiben? Ich bereue in diesem Moment, dass mein Gesicht groß auf dem Cover meines Buches zu sehen ist. Die Leute erkennen mich, aber ich kenne sie nicht. War es ein Fehler, so viel aus meinem Privatleben auf Instagram zu teilen? Man kann durch die Fotos eventuell zurückverfolgen, wo ich wohne. Und meine Kinder sind auch ab und zu von hinten zu sehen. War das, was ich gesagt, getan und geteilt habe, zu viel? Kann es wirklich wahr sein, dass man mir deswegen etwas Böses will? Ich bin doch nie aggressiv oder verurteilend zu Menschen. Wieso reagieren Menschen dann so auf mich? Ich tue doch niemandem etwas. Oder doch? Nehme ich den Menschen ihre Gewohnheit, ihre Sicherheit, ihren Rassismus und ihre weiße Vorherrschaft, die sie von klein auf als normal ansehen? Und dann poste ich was dazu und dann überspringe ich jetzt mal eben einen Teil, denn dadurch, dass ich das dann gepostet habe, gab es sehr viel Solidarität und so und dann schreibe ich weiter. Ich bin nun die, die öffentlich angegriffen wurde, weil sie über Rassismus in der Kirche sprach. Seitdem haben sich mein Leben und mein Sicherheitsgefühl verändert. Ich habe mehr Angst und bin vorsichtiger bei dem, was ich über mich und meine Familie poste und preisgebe. Über meine Kinder erfährt man eigentlich nichts mehr. Viele sind erschrocken über den Rassismus in Deutschland. Geheimtreffen von Rechten und Remigrationsplänen in Potsdam, fremdenfeindliche Videos von einer Veranstaltung auf Sylt, Wahlparty-Songs der AfD. Das Erschrecken nimmt zu, der Rechtsruck aber auch. Ich kenne mittlerweile viele Menschen, die ernsthaft überlegen, aus Sicherheitsgründen dieses Land zu verlassen. Auch in unseren Kirchen sind sie nicht geschützt. Denn Rassismus und Diskriminierung werden auch dort immer noch häufig relativiert. So gab es nach der Europawahl 2024 von der EKD sogenannte Dialogräume, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die die AfD wählten. Man wollte sie zurückgewinnen. Aber für diejenigen, die nun Angst hatten, am nächsten Tag ihre Kinder zur Schule zu bringen, gab es keine Unterstützung, keine geschützten Räume. Wer hält hier eigentlich zusammen und kümmert sich umeinander? Diese Frage stelle ich mir in letzter Zeit oft und bin froh, Menschen innerhalb der Kirche zu kennen, die für diejenigen einstehen, die sich jetzt fürchten. Die nicht alle dieselben Kämpfe kämpfen, aber einander im Blick haben. Diese Menschen haben mich seit dem Ereignis in Leipzig getragen, geschützt. Sie fühlen mit mir. Eine kleine Auswahl dieser Menschen kommt in diesem Buch zu Wort und macht deutlich, dass wir gemeinsam im solidarischen Miteinander das Leben anders gestalten können. Und du bist herzlich eingeladen, Teil davon zu sein.
Dankeschön. Ja, du hast erzählt von deiner Motivation und auch bestimmte Ereignisse und Begegnungen mit Menschen auch, die dich auf die Idee gebracht haben, ein gemeinsames Buch zu schreiben. Magst du ein bisschen mehr erzählen dazu, wie das Buch, wie die Idee entstanden ist, ist glaube ich relativ klar, aber wie die Entstehungsgeschichte war und warum du diese Co-AutorInnen ausgewählt hast?
Ja, also die Entstehungsgeschichte, das war, du kennst mich, ne? Ich bin ja oft sehr so holterdiepolter, ich habe eine Idee und morgen müssen wir die umsetzen, ja.
Yep.
Und ungefähr so war es auch. Also machen wir uns nichts vor. Das war kein jahrelang geplantes Projekt. Und
das war eine Schnapsidee mitten in der Nacht, oder?
Ja. Mhm. Und am nächsten Morgen habe ich ein Konzept geschrieben und ich sehe das auch als großes Privileg an, dass ich so ein Exposé schreiben kann und dass es gleich mehrere Verlage gibt, die sich das auch angucken. Das weiß ich, dass das wirklich ein großes Geschenk ist. Und dass es da dann haben sich Türen geöffnet und so bin ich bei Bene gelandet. Und das war einfach schön, bei Bene auch Leute zu treffen, die das dann auch mitmachen und auch relativ kurzfristig mitmachen. Denn diese Idee ist letztes Jahr im Sommer entstanden. Mhm. Also es ist kein Jahr her und das ist für ein Buch wirklich, wirklich kurz. Was du Anfang Juli, das war auch so in der Woche, bevor ich in Urlaub gefahren bin, hatte ich diese Schnapsidee. Es war, glaube ich, mein vorletzter Arbeitstag, ja. Mhm. Und dann hatte ich nachts diese Idee und dann habe ich morgens so ein Exposé geschrieben und das dann mehrere Verlage geschickt und so, wo ich Kontakte hatte und
Und dann bist du in Urlaub gefahren.
Und dann habe ich sogar noch vor meinem Urlaub, an meinem letzten Arbeitstag, habe ich dann noch Telefonate geführt und so. Und und dann bin ich in Urlaub gefahren und habe noch im Urlaub dann auch noch, weil das ist ja, ich kann ja nicht sagen, so, jetzt habe ich euch tschüss. Das hier alles so hingelegt und tschüss, ich bin dann in 4 Wochen wieder erreichbar. Nee, dann habe ich auch im Urlaub, ich weiß noch, wie ich am Strand mit dem Handy saß, Kinder im Wasser und ich dann noch am Telefon und so. Und aber so war es dann und das hat sich dann ergeben. Und dann habe ich auch aus dem Urlaub heraus dann noch die Co-AutorInnen angefragt. Oder nee, die habe ich auch noch am letzten Arbeitstag schon mal so provisorisch angefragt und so. Und dann hat sich das alles über den Sommer so ergeben. Und ich muss wirklich sagen, dass nur eine Person, die ich angefragt habe, hatte abgesagt, aus Zeitgründen und so. Aber ansonsten haben alle, die ich angefragt habe, sofort zugesagt. Mhm. Und alle haben gesagt, das ist eine super schöne Idee. Danke, dass ich dabei sein darf. Das ist einfach ja, toll. Und wie man auf dem Cover auch sieht, es sind viele Menschen, die auch schon bei Stachel und Herz zu Gast waren, die allermeisten. Und einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir haben ja auch Sprachnachrichten gesammelt von den Co-AutorInnen. Und vielleicht lassen wir einfach ein paar Leute selber jetzt kurz zu Wort kommen, die auch über sich was erzählen, wer sie sind, worüber sie geschrieben haben, aber auch über den Entstehungsprozess ein bisschen was preisgeben werden.
Hi, ich bin Judy Bailey, Singer, Songwriter.
Und ich bin der Patrick de Poole und wer bin ich, ist mir eine zu große Frage, das ist ja schon fast philosophisch. Aber auf jeden Fall bin ich nicht nur ich, sondern wir sind auch wir.
Wir sind wir und wir haben die Chance, auch wir ausdrücken zu können, weil wir sind sehr froh, dass Sarah uns auch als Teil von den wunderbaren Leuten, die zusammen dieses Buch schreiben, zusammengeholt hat, dass wir dabei sind.
Ja, das ist großartig. Viele von uns waren ja schon bei euch zu Gast im Podcast und jetzt sind wir nochmal hier und auf eine ganz andere Art auch in dem Buch vereint. Und das sind so viele unterschiedliche Perspektiven, so viele Personen. Ich glaube auch manches, was man so noch nie gedacht, erlebt, gehört hat. Und das zusammenzubringen, das war echt auch ein ganz wunderbarer, großer Verdienst von dir, Sarah, über Zoom-Meetings im Vorfeld und wie du uns einfach auch zu einer kleinen Community gemacht hast in der Zeit.
Ich finde es einfach wunderbar. Ich meine, so viele Leute sagen immer in dieser Zeit, aber tatsächlich in dieser Zeit, dass nicht unsere Unterschiede betont sind, aber einfach, was wir zusammen haben und was wir gemeinsam haben. Und das finde ich absolut toll in diesem Buch.
Ja, und wir sind auch als Paar schon etwa 30 Jahre hier unterwegs und in dem Sinne, wir auch als Familie in unserem Dorf und versuchen auch zu gucken, was können wir machen mit Vielfalt, was können wir machen mit den Menschen, die da leben, und haben darüber geschrieben. Also eigentlich über unsere persönlichen Geschichten, über da, wo es weh tut, aber auch, was daraus werden kann.
Mein Name ist Andrea Rückert, ich bin Pfarrerin im Schuldienst und an meiner Schule bin ich verantwortlich für die Partnerschaft mit einer tansanischen Girls Secondary School und deshalb bin ich auch im Vorstand eines Schulpartnerschaftsvereins. Außerdem engagiere ich mich ehrenamtlich als Koordinatorin der AG Vernetzung mit den Kirchen der jetzt ehemaligen letzten Generation. Genau darüber habe ich dann auch in Gemeinsam anders geschrieben. Mein Beitrag heißt als Pfarrerin im Klimaaktivismus mit der letzten Generation. Und ich erzähle in ihm unter anderem auch, warum ich mich entschieden habe, bei der letzten Generation aktiv zu werden und auch, inwiefern das mit meinem Glauben zusammenhängt und auch, warum es für mich letzten Endes ja eine Gewissensfrage ist, auch in den Protest zu gehen. Das hängt bei mir auch ganz eng mit der Partnerschaft mit der tansanischen Girls Secondary School zusammen. Und natürlich geht es auch darum, was ich mir von der Kirche wünschen würde, angesichts der Dringlichkeit der Lage im Klimanotstand, in dem wir uns befinden. Alle, die bei Gemeinsam anders mitgeschrieben haben, setzen sich zwar an ganz unterschiedlichen Orten, aber doch alle gegen Diskriminierung, für Gerechtigkeit und für eine bessere Welt für alle ein. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser Einsatz, obwohl er an so unterschiedlichen Stellen stattfindet, doch miteinander verwoben ist und dass wir letzten Endes von ganz unterschiedlichen Seiten auf dasselbe Ziel hinarbeiten.
Hallo, mein Name ist Kerstin Söderblum. Ich bin Hochschulpfarrerin an der Uni in Mainz. Ich habe in dem Buch Gemeinsam anders einen Beitrag zum Thema Queersein und Kirche geschrieben. Darin erzähle ich von meinen Erfahrungen als lesbische Theologin und queere Aktivistin und von Bündnissen mit Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und genau deshalb finde ich das Buch Gemeinsam anders auch so spannend. Da erzählen kluge Menschen von Rassismuserfahrungen, von Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsidentität, Lebensform, Herkunft, Hautfarbe, körperlichen Beeinträchtigungen, aufgrund von politischem und ökologischem Engagement oder von sexualisierten Gewalterfahrungen. Und sie zeigen, wie sie damit mal widerständig, mal wütend, mal ohnmächtig, mal besonnen, mal strategisch, mal impulsiv, mal leichtfüßig, mal mit schwerem Herzen umgehen. Jeden Tag neu. Wir haben uns im Entstehungsprozess des Buchs Ausschnitte aus den verschiedenen Beiträgen vorgelesen, uns Rückmeldung gegeben, miteinander gelacht und geweint. Genau so stelle ich mir eine lebendige Lerngemeinschaft vor. Gemeinsam anders. Ich freue mich riesig über das Buch und empfehle herzlich, lest rein und lasst euch mitnehmen.
Also man hat ja schon gehört, dass Sie auch ein bisschen erzählt haben, dass es dann so Zoom-Treffen gab und so. Und das war eigentlich auch meine Idee, dass es nicht nur ein Buch ist, wo wir jetzt alle einmal zusammenkommen, sondern dass wir so…
Alle machen ihr Ding und schicken es ein und du bündelst das Ganze.
Genau, sondern dass es so ein Prozess wird. Deswegen gab es Zoom-Termine, aber ich weiß, wir sind doch alle busy people, deswegen war es auch freiwillig. Manche sind gekommen, manche aber auch nicht. Ich habe mich zuerst mit jeder Person einzeln verabredet am Telefon und ich habe kurz die Idee geteilt und dann haben wir überlegt, worüber kann die Person schreiben, wohin kann die Richtung gehen des Textes und so. Und dann hatte ich so ungefähr so ein Konzept und dann gab es freiwillige Treffen per Zoom, wo Menschen dann ihre Texte und ihre Ideen miteinander teilen können. Und wie wir gerade schon gehört haben, diese Zoom-Treffen, die waren schon… Die Leute kannten sich, die meisten kannten sich irgendwie so von Instagram oder so oder hatten mal voneinander gehört, manche kannten sich aber auch gar nicht. Aber dadurch ist so eine schöne Gemeinschaft auch entstanden, die weit über das geht, was man zwischen diesen beiden Buchdeckeln lesen kann. Und dennoch ist diese Gemeinschaft, finde ich, auch spürbar in dem Buch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast ja auch gelesen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir gehen später noch auch darauf ein, wie ich finde, und es wird in dem Buch dadurch, dass diese Beiträge auch nebeneinander stehen, deutlich, wie viele Zusammenhänge es auch gibt. Du hast ja vorhin auch bei der Entstehungsgeschichte oder bei der Motivation und der Auswahl der Co-AutorInnen gesagt, dass du gemerkt hast, nach dem Erscheinen deines ersten Buches hast du Leute kennengelernt, die ähnliche Geschichten hatten, die ähnliche Kämpfe durchlebt haben. Und ich finde, das wird in dem Buch nochmal besonders deutlich, dass es hier eben nicht nur eine Aneinanderreihung von Essays ist, sondern dass es wirklich eine Verbundenheit gibt. Und die spürt man. Mhm. Und was würdest du sagen, ist so die Kernbotschaft des Buches?
Also ich glaube, dass die Kernbotschaft des Buches ein dringender Aufruf zu mehr Vielfalt und Gerechtigkeit in Gesellschaft und Kirche ist. Und gerade in dieser Zeit der zunehmenden Polarisierung, sozialer Ungleichheit, bietet das Buch einfach Impulse für ein inklusiveres Miteinander. Die AutorInnen, die zeigen ja alle auch auf ihre Weise, auch in ihrer Sprache auch, wie tief verwurzelt auch Denkmuster und Strukturen von Diskriminierung heute noch sind, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wie Ausgrenzung in Anführungsstrichen funktioniert und selbst auch in der Kirche. Aber auch, es ist nicht zu churchy, würde ich sagen, also auch Leute, die jetzt gar nicht so in Kirche so involviert sind, für die ist es auch interessant, weil das schon auch Wirkweisen und Strukturen sind, die jetzt nicht explizit nur auf Kirche gemünzt sind, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Und dann laden eigentlich auch alle Texte dazu ein, diese Strukturen und Diskriminierung kritisch zu hinterfragen, aber auch neue Wege zu gehen. Und dabei geht es in den Texten sehr, sehr wenig um Schuldzuweisung, sondern darum, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln und der gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken. Und ich finde auch, dass das Buch Mut macht, sich aktiv auch selber für eine vielfältige und gerechte Zukunft einzusetzen, die Würde des Menschen und die Vielfalt unserer Gesellschaft wertzuschätzen. Und es werden auch ganz konkret Wege aufgezeigt, gemeinsam jetzt auch Gesellschaft und Kirche anders gestalten zu können, und wirklich auch sehr konkrete Ideen teilweise, wie man jetzt auch wie man Menschen mit in den Blick nehmen kann, die wir vielleicht sonst gar nicht so im Blick haben. Und ich finde wirklich gerade so dieses Intersektionale, diese Verbindung von den unterschiedlichen Formen von Diskriminierung, Ausgrenzung, Unterdrückung, die werden nochmal deutlich, aber eben auch mit einem hoffnungsvollen Ausblick, was mir auch sehr, sehr wichtig war.
Ich glaube, das macht das Buch auch so relevant und notwendig heute, weil es eben, wir sehen das, egal ob wir die Polit-Talkshows gucken oder auch die Demos auf den Straßen oder Diskussionen, die in Familien, in Freundeskreis und am Stammtisch geführt werden, es ist dann häufig nicht dieser Ansatz. Wie kann man Missstände ansprechen, ohne vorwurfsvoll und persönlich zu werden und sondern auch direkt auch mit einem Willen dahinter, gemeinsam eine Lösung zu finden, statt einfach nur in Schuldzuweisungen gegenseitig sich zu vergraben und zu verhärten. Und insofern ist das Buch auch wegweisend, finde ich, wie Diskussionen geführt werden können. Und ich finde, da passt auch ganz gut ein Zitat von einer Co-Autorin, Alena Höfer, auch Friend of the Podcast. Ich lese mal vor aus ihrem Beitrag. Wir erleben aktuell eine Zeit der binären Rhetorik und Denkweisen, die Trennung schaffen. Binäres Denken zerbricht Beziehungen und Verbindungen und fördert eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die der Menschenwürde und der christlichen Gemeinschaft in der Welt, die in Beziehung mit Gott steht, widerspricht. Zitat Ende.
Mhm. Ach, schön, was du gerade über das Buch gesagt hast auch.
Ja.
Finde ich voll schön.
Darf man auch mal sagen.
Ja, aber es ist auch nochmal irgendwie so schön, jetzt so von dir zu hören, weil du ja eine der Ersten bist, die das Buch auch gelesen hat. Mhm. Genau. Ich finde auch, so in einem Zitat von Nathalie, die hat uns ja auch eine Sprachnachricht geschickt, wird auch nochmal deutlich, diese neue Perspektive auf Diversität, beziehungsweise Nathalie hat ja, das muss man nochmal dazu sagen, Nathalie hat über Sexarbeit geschrieben, das ist auch Thema ihrer Dissertation gewesen und das ist, ich glaube, mir war schon klar, dass das ein brisantes Thema ist, Aber wie brisant da gleich auf Social Media auch Leute drauf eingegangen sind, da dachte ich erstmal so, wow, ich dachte, das herausforderndste Thema dieses Buches ist vielleicht sexualisierte Gewalt oder die letzte Generation.
Sexarbeit triggert so stark die Leute. Aber hören wir mal rein in die Audionachricht.
Ich bin Nathalie, ich bin evangelische Theologin und ich habe für das Buch Gemeinsam anders den Beitrag geschrieben Sex bzw. Sexarbeit auf evangelisch, in dem ich dafür plädiere, dass die Kirche solidarisch mit Menschen in der Sexarbeit ist und ihre eigene Sexualskepsis überwindet. In der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es eine Antiprostitutionsbewegung, die sich dafür einsetzt, die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen nach schwedischem Vorbild zu kriminalisieren. Und in meinem Aufsatz lege ich dar, wie durch solche Gesetzgebungen die Menschenrechte von SexarbeiterInnen verletzt werden und dass ich mir eine Kirche wünsche, die sich gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung von SexarbeiterInnen einsetzt und für deren Recht auf ein gutes Leben. Ich freue mich, dass diese Perspektive einen Platz in diesem Buch gefunden hat. Und wenn ich durch das Buch blättere, in dem sich diverse Menschen für befreiende Perspektiven auf Sexualität und Geschlechtsidentität einsetzen, für die Überwindung menschenfeindlicher Ideologien und Unterdrückungsformen, erfüllt mich das mit viel Hoffnung. Hoffnung auf eine zukunftsfähige Kirche und Hoffnung auf Menschen in dieser Kirche, die widerstandsfähig sind, in Zeiten des politischen Rechtsrucks und in Zeiten von rechtskonservativen bis rechtsradikalen christlichen InfluencerInnen, die nur ihr eigenes Bild von Christentum gelten lassen wollen.
Also ich
sag du zuerst.
Also ich finde, vor allem passt dazu nochmal so ein Zitat von Quinton Caesar, der, das ist der erste Beitrag in dem Buch, und Quinton, ich lese einfach mal ein Zitat vor, weil das passt total gut zu dem befreienden Aspekt, den Nathalie da anspricht. Quinton schreibt, die Befreiungstheologie ist nicht monolithisch. Von Lateinamerika bis Südafrika, über die schwarze Theologie in den USA und die Dalit-Theologie in Indien, bis zur palästinensischen Befreiungstheologie, überall entwickelten unterdrückte Gruppen ihre eigenen theologischen Ansätze.
Und ich finde, was Nathalie auch nochmal deutlich macht, ist, dass gerade in Kirche es häufig Tendenzen gibt, über Betroffene zu sprechen statt mit ihnen. Und das ist gerade auch bei diesem Diskurs zu Sexarbeit ganz deutlich, dass Solidarität bekundet wird und Lösungen gefordert werden, die Betroffene angeblich weiterhelfen sollen. Aber dass Betroffene selbst in der Regel gar nicht beteiligt sind oder gar nicht zu Wort kommen in diesen Diskussionen. Und das ist, finde ich, auch bei Quinton ganz deutlich, wenn wir nochmal überlegen, welche, gerade auch in der Theologie und in der Kirche, ne, welche Geschichten wurden uns erzählt, welche wurden uns nicht erzählt und so weiter. Und dass Theologie eben nicht diese eurozentristische Perspektive nur hat, sondern dass sie auch Theologie sehr vielfältig und global ist und dass es da sehr viele Perspektiven, zum Beispiel aus dem globalen Süden gibt, die uns gar nicht bekannt sind. Und wie spannend es auch sein kann, sich da den Horizont zu erweitern und sich mit Themen zu beschäftigen, die anders sind als das, was wir bisher kennen.
Ja, total. Ich finde, das wird in dem Beitrag auch von Emmanuel Kileo nochmal deutlich, der eben vor allem auch eine afrikanische Perspektive, also spezifisch eine tansanische Perspektive als tansanischer Theologe mitbringt und ja auch schon viel über Rassismus in kirchlichen Partnerschaften geforscht und geschrieben hat. Da war mir auch nochmal wichtig, dass auch jemand, also mit Quinton und mit Emanuel, dass auch Menschen mitschreiben, die eben nicht eurozentrisch geprägt sind von klein auf, sondern da auch einfach andere Perspektiven mitbringen. Und das merkt man, finde ich, in ihren Texten auch sehr.
Ja, dann sind wir eigentlich schon dabei. So, wir wollten ja auch ein bisschen die Co-AutorInnenliste durchgehen und kurz was sagen zu der Expertise der Person und worüber sie schreiben. Du hast vorhin schon Nathalie Elit erwähnt, die zu Sexarbeit schreibt, und Emmanuel Kileo, der eine afrikanische Perspektive zu Rassismus in Kirche und Gesellschaft geschrieben hat. Aber wollen wir mal von Anfang an durchgehen?
Ja, also dann bei Quentin haben wir ja auch schon gesprochen und Quentin ist ja auch vielen bekannt, gerade so nach seiner befreiungstheologischen Predigt beim Kirchentag in Nürnberg. Genau, und davon hat er auch, darüber schreibt er auch in seinem Text, was diese Predigt auch mit ihm gemacht hat. Finde ich auch, ja, bedeutet mir einfach sehr viel, dass er das auch teilt in dem Buch. Dann Austin Peter Brandt, Gründer von Phoenix, Pfarrer, der auch schon sehr, sehr lange über Jahrzehnte Antirassismus und Empowerment-Arbeit macht und ja, der auch nochmal über seinen langen Weg des Antirassismus schreibt. Einen langen Weg hat Kerstin Söderblom ja auch hinter sich in queerer Theologie und auch so ihre Verbundenheit ökumenisch weltweit zum Thema Queerness und Kirche. Darüber schreibt sie. Julia Schönbeck hat einen kleinen Auszug eigentlich. Es ist so ein Appetizer auf ihr eigenes Buch, was ja jetzt rausgekommen ist, nicht ohne uns, wo sie über Behindertenfeindlichkeit und Kirche schreibt. Genau, das soll ich einfach weitermachen? Soll ich jetzt weiter dadurch rasen oder möchtest du? Okay. Tovia Heimann schreibt über bedingungslose Unsicherheit. Ein sehr, sehr spannender Text und wir hören Tovia gleich nochmal selber dazu, deswegen sage ich jetzt einfach mal nicht mehr dazu. Dann Josephine Teske schreibt nochmal über Familienbilder und andere Familienbilder und wie gehen wir eigentlich in der Kirche damit um, finde ich so gerade für Pfarrpersonen oder für Menschen, die so Familienarbeit ehren wir hauptamtlich in der Kirche und in der Gemeinde machen, unglaublich wichtiger Text. Theo Schenkel, unsere katholische Stimme, Out in Church war Theo mit dabei, schreibt über Transsein und Schule. Theo ist Rallye-Lehrer und genau, katholischer Rallye-Lehrer. Und das finde ich auch nochmal, fand ich auch nochmal schön, eine katholische Stimme mit dabei zu haben. Alena Höfer war ja auch schon bei uns im Podcast zu antiasiatischem Rassismus und schreibt darüber. Tayo Awosusi Onutor schreibt über der Text ist überschrieben mit der Frage, woher kommst du eigentlich? Und das finde ich ganz schön, weil Tayo daran macht sie das auch so, sie hat so eine Kunstform an Text geschrieben. Ne? Sie schreibt von einer Begebenheit, jemand fragt sie und in dem, woher kommst du, beantwortet sie halt wirklich auch ihre diverse Identität eigentlich so. Und das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Da fiel mir ein, Tayo war noch gar nicht bei uns im Podcast.
Ja.
Na, guck mal, sind auch Leute dabei, die waren noch gar nicht hier. Ich selber habe über Klassismus geschrieben. Bin ich sehr gespannt, wie die Reaktionen sind. Also auf Klassismus reagieren Menschen in der Kirche ja manchmal auch ein bisschen empfindlich. Andrea Rückert, Pfarrerin aus München, schreibt über ihren Aktivismus in der letzten Generation, war auch schon bei uns im Podcast zu dem Thema. Lili Blauzun schreibt über geteilte Geschichte, gemeinsame Zukunft, also eine ostdeutsche Perspektive, auch auf Kirche bezogen, aber auch Gesellschaft bezogen. Und war auch schon zu dem Thema bei uns im Podcast, genauso wie Detlef Zander. Sein Text ist überschrieben mit Die zweite Schuld. Er schreibt eigentlich über die, ja, zum Teil auch misslungene Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche. Und Judy und Patrick berichten von einem Hoffnungsfest am Ende. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, weil dieses Hoffnungsfest uns auch nochmal hoffnungsvoll aus dem Buch entlässt. Wobei ich dann auch noch am Ende meinen Senf dazugegeben habe und auch nochmal ein paar Seiten zu Gemeinsam vorwärts. Merkst du diese trickigen Wortspiele da drin?
Ja.
Gemeinsam anders und am Ende mein letztes Kapitel, das war richtig schön, das habe ich gemeinsam vorwärts genannt. Ich habe es zuerst geschrieben und dann waren wir in einem Zoom mit den Co-AutorInnen zusammen und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, wie nennen wir es denn und so und wow, und ich weiß noch, wie ich irgendwie mit Tovia überlegt habe und nochmal und wir da in so einem Dialog waren und so und dann gemeinsam vorwärts ist dann geworden.
Und du sprichst Tovia an, das finde ich nochmal ganz spannend, weil wir hören jetzt gleich rein in eine Sprachnachricht von Tovia und ich finde das ganz spannend, weil Tovia einen Aspekt anspricht, wenn es darum geht, all diese unterschiedlichen Stimmen und Perspektiven unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Wir hören mal rein.
Hi, ich bin Tovia, Pfarrerin aus Bad Vilbel-Kronau und Niederdorf-Helden in der Nähe von wunderschönen Frankfurt am Main. Und ich bin trans, ich bin queer, ich bin pflegendes Elternteil und gemeinsam anders war mir ein ganz besonderes Anliegen. Gemeinsam anders schätze ich deshalb, weil es widersprüchlich ist, aber trotzdem versucht, neue Wege zu gehen. Und zwar widersprüchlich ist es deshalb, weil ich es liebe, dieses Buch zu lesen und ich feststelle, es ist unglaublich vielfältig, aber es ist nicht eine Stimme und Widersprüchlichkeit ist ja das, was unsere Welt ausmacht und nur damit können wir überhaupt leben, wenn wir das endlich akzeptieren. Wir sind total widersprüchlich und wir sind nicht perfekt und das liebe ich daran. Ich habe meinen Text geschrieben, bedingungslose Unsicherheit, und zwar war das eigentlich eine kleine Spitze gegen Sarah am Anfang, als Sarah mich fragte, ob ich mitschreiben darf. Und zwar hieß es da, wir sind Menschen, zu denen Jesus heute gehen würde und wir wollen unsere Stimme einbringen. Und ich dachte mir so als erstes so, Moment, ich weiß gar nicht, ob Jesus zu mir kommen würde, weil ich will Jesus, ich will Gott gar nicht so vereinnahmen. Das kann ich, darf ich doch gar nicht. Und daraus wuchs mein Gedanke, über Unsicherheit und über, ja, über Bedingungslosigkeit nachzudenken. Und ich weiß nicht, ob Jesus zu uns kommt. Ich hoffe es. Und wenn nicht, auch egal. Hauptsache, wir lieben und leben. Alles Liebe.
Widersprüchlichkeit. Wollen wir ja irgendwie immer vermeiden, ne? Ist irgendwie, hat auch so ein, ist auch irgendwie schwierig und wir versuchen, und das Buch heißt ja auch gemeinsam, aber es heißt eben auch anders. Also, wie kriegt man das hin? So viele unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Meinungen, teilweise auch Widersprüchlichkeiten, trotzdem so zu einem Paket zusammenzuzurren, dass es ein gemeinsames Werk ist.
Ich glaube, das erinnert mich an eine Begebenheit bei unserer letzten Konzertlesung. Da kam einer aus dem Publikum zu mir nach der Konzertlesung und sagte, Sarah, ich habe dich im Podcast mit Tupoka gehört und mir ist eigentlich nur hängen geblieben, wie ihr von Gleichzeitigkeiten gesprochen habt. Und sagte, ich weiß gar nicht mehr von den ganzen Inhalten und so, aber das Wort Gleichzeitigkeiten, das hat wirklich meine Denkweise verändert. Und ich glaube, das ist auch so was, was sich durch dieses Buch zieht, dass es Gleichzeitigkeiten gibt und die gilt es auszuhalten, ohne dass man jetzt auch irgendwie Angst haben muss, das jetzt alles auch lösen zu müssen. Aber das erstmal sehen zu können, ohne überfordert zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was mir doch sehr wichtig war und was vielleicht auch die Frage, die du sagst, wie macht man das alles so dann auch zusammen besser aushalten lässt, weil ich keinen Druck erzeugen wollte mit dem Buch, sondern einfach, weil unsere Gesellschaft ist so vielfältig und divers wie in dem Buch. Also es ist ja nicht, wenn ich nicht hingucke, ist es ja nicht da, es ist ja trotzdem da und irgendwie müssen wir damit umgehen und wollen wir ja auch und sind aber manchmal ratlos. Und ich glaube, meine Idee dahinter war auch, oder auch von vielen Co-AutorInnen, da auch den Druck und die Last zu nehmen. Aber ich glaube, ein Text in dem Buch macht das richtig gut deutlich und den wolltest du jetzt einmal kurz zum Besten geben, nämlich wie alles zusammenhängt.
Ja, es hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir nachhaltig das System verändern wollen, brauchen wir nicht nur Geduld, sondern auch einen ganzheitlichen Blick. Ich kann nicht Rassismus bekämpfen, ohne auch über Klassismus zu sprechen. Wen haben wir denn als sogenannte GastarbeiterInnen eingeladen und waren dabei selten wirklich gastfreundlich? Ab wann ist man eigentlich kein Gast mehr? Oder ist der Name extra so gewählt, damit man auch wieder geht? Wer ist in unserem reichen Deutschland denn mehrheitlich arm und muss Jobs ausüben, die wir nicht erledigen wollen? Wer putzt unsere öffentlichen Toiletten und steht im Fastfood-Restaurant im Frittenfettduft? Ebenso hängen Feminismus und Rassismus zusammen. Während weiße europäische Frauen sich dafür einsetzten, arbeiten zu dürfen, haben schwarze versklavte Frauen für ihre Freiheit gekämpft. Arbeiten mussten sie schon immer. Feminismus bedeutet in unterschiedlichen Kontexten etwas anderes. Daher muss er immer intersektional und in Verbindung mit anderen Diskriminierungsformen gedacht werden, sonst wird er in seinem eigenen Anspruch, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, niemals gerecht. Feminismus muss die Perspektiven migrantisierter Frauen, Frauen of Color, behinderter Frauen, queerer Personen und der Arbeiterklasse immer mit in den Blick nehmen, sonst verliert er seinen eigenen Anspruch auf eine gerechtere Welt für alle. Privates und Politisches. Kleine und große Strukturen hängen zusammen und vieles passiert gleichzeitig. In diesem Moment erfährt irgendwo ein Kind Rassismus und kann es nicht einordnen. Gleichzeitig wird eine Person mit Behinderung irgendwo sexuell missbraucht, während irgendwo eine Person an den Folgen der Klimakrise stirbt. Wir haben in westlichen, patriarchalen Kulturen gelernt, dass wir alles lösen, beherrschen und retten können. Daher denken wir oft, wenn wir so etwas hören, müssen wir es auch lösen. Das ist Quatsch und verhindert oft das Hinhören, wenn es uns überfordert, weil es uns überfordert. Vielleicht hast du nämlich auch das Gefühl, du kannst gar nichts davon lösen und hörst daher lieber weg. Davon hat niemand etwas. Es ist zunächst wichtig, all diese Dinge nicht getrennt voneinander zu betrachten und so Stück für Stück zu verstehen. Wir können nicht alles gleichzeitig lösen. Es gibt auch gar nicht diese eine Lösung für all das.
Wow, wie du meinen Text liest, das ist auch nochmal schön. Mein Wunsch war ja auch, wenn es mal ein Hörbuch geben sollte, was es leider nicht gibt oder noch nicht gibt, dann wolltest du es einsprechen. Hm. Und das wäre auch immer noch so schön, wenn ich jetzt gerade meine eigenen Worte aus deinem Mund gehört habe. Das ist richtig, richtig
nur
schön.
Nur was anderes, ne?
Ja. Du hast ja jetzt nicht nur vorgelesen, du hast ja auch das ganze Buch gelesen. Mhm. Und ich bin ja hier nicht nur Gast im eigenen Podcast, sondern auch immer noch ein bisschen Hostin. Und deswegen stelle ich dir auch Rückfragen. Was waren denn so deine persönlichen Erfahrungen und deine Erkenntnisse in dem Buch, wo du sagst, boah, das hat mich total berührt und bewegt. So ein bisschen was kam ja jetzt schon raus, aber
Ich glaube, es gab wirklich mehrere Eye-Opener für mich beim Lesen dieses Buches. Wir haben es schon häufiger angesprochen, dass alles zusammenhängt. Und wir reden auch viel über Zusammenhänge und über Intersektionalität und wie unterschiedliche Diskriminierungsformen und Unterdrückungsformen einander bedingen, einander unterstützen. Und das war mir klar, das wusste ich, darüber reden wir viel. Wir reden auch viel über Zusammenhänge, zum Beispiel zwischen Queerfeindlichkeit und dem Patriarchat, was das mit dem Patriarchat zu tun hat. Aber bestimmte Zusammenhänge, die mir auch zwar bewusst waren vorher, aber die gerade in diesem gemeinsamen Kontext im Rahmen des Buches nebeneinander zu sehen, hat nochmal ganz klar gezeigt, welche Zusammenhänge wir oft nicht sehen. Also Zusammenhänge von Klimakatastrophe und Rassismus, was hat das miteinander zu tun? Was sexualisierte Gewalt auch mit Klassismus zu tun hat? Und das fand ich einfach besonders bewegend, weil eben weil diese Menschen über unterschiedliche Themen sehr persönlich sprechen und unterschiedliche Perspektiven aufzeichnen und dass es doch alles irgendwie zusammenhängt. Und zwar sowohl die Problematiken, aber eben auch die Lösung. Und eben auch, also wenn wir das alles überwinden wollen, diese verzwickten, miteinander verzweigten und einander bedingenden Probleme und Unterdrückungsformen, geht es auch nur gemeinsam. Das fand ich, das war für mich so die Kernbotschaft des Buches.
Ach, schön. Es gab ja auch Zitate und diese Zitate, die gibt es als Sharepics von allen Co-AutorInnen. Und es gibt auch eine Instagram-Seite, Gemeinsam anders. Und die Idee des Buches ist ja eben auch Community-Building, aber eben nicht nur mit den Co-AutorInnen, sondern mit euch allen. Also Teil einer Bewegung zu werden, in Kirche und Gesellschaft gemeinsam anders für eine vielfältige und gerechte Zukunft zu sein. Und da kam so der Gedanke auch in unseren Zoom-Meetings auf, der Gedanke kam von Tovia auch, eine Instagram-Seite zu machen, um auch so irgendwie die Community nochmal abzubilden. Und unter anderem wollen wir uns da auch über das Buch hinaus gerne vernetzen und auch zum Beispiel Veranstaltungen oder Vernetzungsmöglichkeiten miteinander teilen. Deswegen folgt unbedingt diesem Account. Wir verlinken ihn auch noch in den Shownotes. Genauso wie das Buch natürlich. Aber Es ging auch darum, die Sharepics mit den Zitaten aus dem Buch zu teilen. Und da gab es dann von allen Co-AutorInnen, die werden auch noch im Laufe der Zeit immer mehr da auch gepostet werden, gab es eine Auswahl von Zitaten. Und dir habe ich all diese Zitate zugeschickt. Mhm. Und ich wollte dich fragen, was sind deine beiden Zitate, die dich am meisten angesprochen haben?
Das war eine unglaublich gemeine Aufgabe, die du mir da gestellt hast.
Waren doch alle gut.
Weil es waren wirklich viele Zitate und die sind alle posterwürdig. Also wirklich, die sind alle so, und das zeigt auch nochmal die unglaubliche Kompetenz und die Wortgewalt dieser Co-AutorInnen, die einfach einerseits, weil sie aus persönlicher Perspektive sprechen, genau wissen, wovon sie sprechen. Sie haben es nicht nur persönlich erlebt, sie erleben es nicht nur persönlich oder leben es nicht nur persönlich, sondern beschäftigen sich ja auch auf akademische Art und Weise und so weiter damit, sondern sie können auch einfach verdammt gut schreiben, muss man einfach sagen. Und deswegen war es geradezu unmöglich für mich, da zwei Zitate auszuwählen. Ich habe mal eins ausgewählt, wo es schon ein Sharepick zu gibt, und dann nehme ich noch ein anderes, was bald kommt. Ein Zitat von Friend of the Podcast, Julia Schönbeck. Wir träumen von einer Kirche, die sicher ist für alle Menschen. Die willkommen heißt, vielfältig und neugierig, beständig und wandelbar ist. Eine Kirche, die sich nicht nur um sich dreht, sondern um Gott und die Menschen, die für Gerechtigkeit einsteht. Wir träumen diese Kirche nicht nur, wir arbeiten daran, dass sie Wirklichkeit wird. Hm. Das finde ich auch noch mal eine super Zusammenfassung auch von der Vision, die gerade am Ende des Buches noch mal zum Ausdruck kommt. Und dann habe ich noch ausgewählt von Austin Peter Brandt. Am Ende ist es die Ethik der Liebe, die uns leiten muss. Liebe bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur Vergebung oder das Vermeiden von Konflikten, sondern aktives, solidarisches Handeln im Sinne der Gerechtigkeit.
Wow.
So, also, ich hätte noch viel mehr auswählen können und wir könnten einen ganzen Podcast füllen mit den tollen Zitaten aus diesem Buch, aber ihr könnt es auch einfach lesen.
Mhm. Ich habe auch noch ein Zitat von Austin, weil Austin ja schon noch jemand ist, das können wir hier, denke ich, so sagen, der auch uns und unsere Arbeit sehr geprägt hat. Auch der Verein Phoenix e.V. Hat uns sehr geprägt in unserer Antirassismusarbeit, aber auch in ganz persönlichen Umgang und Haltungen. Und ein Zitat, finde ich, macht das nochmal deutlich von Austin, der als schwarzer Pfarrer, als schwarze Person eben auch schon wirklich jahrzehntelang diese Arbeit macht. Und er schreibt in seinem Text: Inmitten meines erlebten Schmerzes erfuhr ich Kraft und Hoffnung. Als Seelsorger konnte ich diese Erfahrung mit Trauernden teilen. Kein Schmerz hat das Recht, mich zu vernichten oder mir meine Lebenskraft zu nehmen. Das fand ich auch nochmal so schön, weil, also Austin ist jetzt 72 Jahre und macht seit Jahrzehnten Antirassismus und ist einfach glücklich und nicht verbittert. Ne? Das finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Und das wird auch sehr, sehr deutlich in diesem Text. Und wenn man sich fragt, irgendwie, wie kann ich durchhalten in all dem, dann empfehle ich doch wirklich Austins Text. Und wir hören einfach auch mal kurz rein. Austin hat ja auch eine Sprachnachricht geschickt.
Gemeinsam anders. Ich bin Austin Peter Brandt, Gemeindepfarrer im Ruhestand. 38 Jahre lang war ich Pfarrer in einer Kirchengemeinde im Duisburger Norden. In der Solidargemeinschaft des Ruhrgebiets habe ich viel von der Kraft der Gemeinsamkeit erfahren dürfen. Anfang der 80er Jahre wurde ich als schwarzer deutscher Vikar zusammen mit einem Kollegen aus dem damaligen Zaire, der gleichen Kirchengemeinde, sehr willkommen geheißen. Anfänglich gab es eine kurze Zeit der Verwirrung. Doch dann konnten wir alle miteinander etwas von dem leben, was Gemeinsamkeit in der Kirche bedeuten kann. Diese Erfahrung habe ich nicht immer gemacht. Von Kind an, als schwarzer deutscher Junge, habe ich Rassismus in vielerlei Formen erfahren. Später habe ich gemerkt, dass meine Kirche nicht sonderlich interessiert war an diesem Thema. Dieses Buch, Gemeinsam anders, ist eine Ermutigung. Es zeigt, dass es gut sein kann, über den eigenen Horizont hinwegzuschauen. Gemeinsam anders sein, gemeinsam anders werden. Ich habe seit 1988 ein Rassismus-Trainings durchgeführt in der BRD. Im Laufe der Jahre haben mehr und mehr Menschen einfach das Gefühl bekommen, die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, eine Ethik der Liebe zu leben, des Zusammenseins gegen Rassismus. Eine Ethik der Liebe als zusammenhaltende Wirklichkeit. Aktiv, solidarisch, im Sinne der Gerechtigkeit zu handeln.
Ja, direkt drei Orson-Peter-Brandt-Zitate. Ich glaube, man kann gar nicht genug hören von ihm. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt über die Entstehungsgeschichte gesprochen, wir haben über die unterschiedlichen Perspektiven gesprochen, die in dem Buch zusammenkommen, über die gemeinsame Vision. Aber werden wir mal ganz praktisch. Was erhoffst du dir von dem Buch auch, was die Wirkkraft betrifft, wie das Buch auch zur Veränderung beitragen kann, in Kirche, aber auch gesellschaftlich?
Also ich glaube, da würde ich direkt Julia, Friend of the Podcast, hast du sie jetzt genannt, würde ich einfach mal zu Wort kommen lassen, weil sie hat auch eine Sprachnachricht geschickt und ich glaube, da wird das auch nochmal deutlich. Mhm.
Mein Name ist Julia und ich durfte für das Buch ein Kapitel schreiben über Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Kirche. Ich habe heute einen kleinen Auszug aus meinem Kapitel mitgebracht. Es ist paradox, wenn Menschen in der Kirche Missbrauch oder Diskriminierung ansprechen, stehen sie plötzlich als StörerInnen des Friedens da, als wäre vorher alles ruhig und friedlich gewesen und nun gibt es Streit. Wir hören Sätze wie: Also vor dir hat sich darüber noch niemand beschwert. Das war doch nicht böse gemeint. Oder auch, man muss auch vergeben können. Dieses friedliche Vorher hat es aber nie gegeben. Jedenfalls nicht für alle. Das eigentliche Problem ist die Diskriminierung, nicht ihre Offenlegung. Es ist schmerzhaft, uns dem zu stellen und besonders unseren Privilegien. Wir bekommen schnell das Gefühl, dass wir uns dadurch noch weiter voneinander entfernen. Aber eigentlich kann genau dieser Prozess, dass wir uns den entscheidenden Fragen stellen, Probleme offen angehen, den Schmerz gemeinsam aushalten, Verbundenheit und Gemeinschaft erst wiederherstellen oder neu begründen. Dafür ist dieses Buch für mich ein Anfang.
Genau, also wie Julia im Prinzip auch schon gesagt hat, kann man eigentlich mit einem Zitat von Emanuel auch nochmal ergänzend anschließen. Also Emanuel Kileo schreibt in dem Buch: Veränderung beginnt oft im Kleinen, mit der Bereitschaft zuzuhören, zu lernen und alte Denkmuster zu hinterfragen. Und ich glaube, das war ja auch das, was wir mit den Küchentischgesprächen und mit den Workshops jetzt in der Konzertlesereise quer durch Deutschland auch ermöglichen wollten. Und ich fand die Begegnungen auf dieser Reise einfach, die sind ja jetzt noch sehr präsent, weil es gerade erst war. Wir haben es ja zu den internationalen Wochen gegen Rassismus auch angeboten. Und wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen, sich zuhören, andere Perspektiven auch zulassen, nicht darauf beharren, die einzig wahre Perspektive zu haben, keinen Wahrheitsanspruch zu haben, dann kann daraus einfach sehr, sehr Großes auch erwachsen und nicht nur eine Toleranz von Vielfalt, sondern sogar eine Freude von Vielfalt. Also das ist letztendlich auch das, was ich mir wünsche, was zur Veränderung in Kirche und Gesellschaft, wie das Buch da auch beitragen kann, dass man es liest und nicht die ganze Zeit denkt, oh Gott, das auch noch, sondern denkt so, wow, so habe ich das noch nie gesehen, boah, neue Erkenntnis, wow, also, dass man auch eine Freude daran entwickelt. Und dass es natürlich auch viele Themen sind, die auch erstmal vielleicht irritierend oder auch frustrierend wirken können, aber eigentlich auch alle Texte so für sich auch so diesen Erkenntnishorizont erweitern und da erhoffe ich mir doch auch eine große Freude beim Lesen.
Also du erhoffst dir eine große Freude beim Lesen, aber was sind noch so deine Erwartungen an die LeserInnen?
Also ich glaube auch, wie man das Buch so nutzen kann, ist, ich weiß ja auch, dass es so Lesekreise zum Beispiel gab in Kirchengemeinden, so wie es Jesus weiß geworden. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was man mit diesem Buch eigentlich noch viel, viel besser machen kann. Letztes Jahr war ich auf Junge Erwachsene Freizeit und hatte die Unlearn-Bücher dabei, wo ich ja auch mitgeschrieben hatte bei Unlearn Patriarchy 2. Und da haben wir immer auf der Junge Erwachsene Freizeit haben wir die einzelnen Abschnitte oder Beiträge auch gelesen und sind darüber ins Gespräch gekommen. Die Abschnitte und Beiträge in Gemeinsam anders sind kürzer als in Unlearn. Und ich glaube, dadurch eignen sie sich auch vielleicht sogar noch besser, um sie auch, um so einen Lesekreis zu machen. Weil man kann auch dann auch, also es ist ja immer stressig, an einem Lesekreis, glaube ich, teilzunehmen. Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so an so vielen Lesekreisen meines Lebens teilgenommen. Ja. Aber wenn man jetzt dann auch noch, weil ich habe nicht dran teilgenommen, weil ich mir selber nicht den Stress geben will, vorher was gelesen haben zu müssen, weil das ist wie Hausaufgaben machen, da war ich schon in der Schule nicht gut dran. Ne? Aber diese Abschnitte und Beiträge, die kann man eigentlich, wenn man zusammenkommt, sich gut vorlesen und dann darüber ins Gespräch kommen. Also niemand muss vorbereitet kommen, sondern man kann damit Gesprächsangebote schaffen und somit auch die, also die Expertise und die Perspektive der Menschen in die Kirchengemeinden oder in auch andere Kreise hineinbringen und so halt auch den Raum für all diese Themen eröffnen, um darüber ins Gespräch zu kommen. Und das, das wünsche ich mir eigentlich für die Nutzung des Buches und ist vielleicht auch so ein bisschen meine Erwartung, dass es nicht nur beim Lesen bleibt, sondern dass es Raum gewinnt, in der Diskussion, in den Dialog zu treten. Und ich glaube, Alenas Sprachnachricht, die sie
uns geschickt hat, da wollte ich jetzt drauf zurückkommen.
Die passt da auch ganz gut.
Ich heiße Alena, ich bin Theologin und Referentin. Und momentan lese ich das Buch Gemeinsam anders selbst. Jeden Abend nehme ich mir vor, 1 bis 2 Artikel zu lesen. Und ich bin berührt. Ich bin berührt davon, wie viele unterschiedliche Perspektiven in diesem Buch zusammenkommen und mir zeigen, dass wir viele sind und dass wir eine Kraft haben und dass aus diesem Buch eine große Hoffnung auch für Kirche hervorkommt. Ich selbst habe den Artikel zum Thema antiasiatischen Rassismus geschrieben. Und es bedeutet mir sehr viel, dass diese Perspektive in dem Buch auftaucht, weil antiasiatischer Rassismus so ein Zwischenton ist. Es gehört in der Debatte um Rassismus irgendwie so in die Mitte, weil antiasiatischer Rassismus nicht so einfach zu fassen ist. Und darum freut es mich umso mehr, dass ich diese Perspektive in dieses Buch eintragen konnte und dass diese Perspektive mit den anderen zusammen klingt und zeigt, wie es gemeinsam anders geht.
Also ein kleiner Lesetipp von Alena, jeden Tag ein Kapitel. Das ist natürlich auch eine Art und Weise, wenn man vielleicht nicht die Gelegenheit hat, mit anderen zusammen das Buch zu lesen. Dadurch, dass die Kapitel so kompakt sind, die einzelnen Beiträge so kompakt sind und sich wirklich gut auch so lesen lassen, so ein Kapitel pro Abend vorm Schlafengehen. Und dann kann sich das im Traum nochmal ein bisschen mehr verfestigen. Soll man ja machen, ne?
Mhm.
Kennst du das noch aus der Schulzeit, dass man sagen so kurz vorm Schlafen gehen noch so Sachen lesen oder hören und dann verfestigt dich das im Schlaf? Das macht man so vor Prüfungen und so.
Ich träume dann eher immer davon.
Ja, soll man, also und dann verfestigt sich das im Unterbewusstsein.
Das ist wie das Buch und das Kissen legen.
Ja.
Ja, die Schule ist lange her. Gott sei Dank.
Sehr lange her. Ich lese noch mal ein Zitat vor von Lili Blauzun.
Mhm.
Wir müssen uns als ChristInnen aktiv in gesellschaftliche Belange einmischen und als lebendige Gemeinschaft der Glaubenden Verantwortung übernehmen. Und das, finde ich, zeigt auch noch mal, wozu alle in dem Buch auch aufrufen, weil viele sagen, also Nathalie sagt das und auch andere, dass Kirche sich häufig nur um sich selbst dreht. Wir beschäftigen uns irgendwie mit dem, was direkt vor unserer Nase ist und mit dem, was darüber hinaus irgendwie passiert in der Gesellschaft, aber auch bei unseren Nachbarn zum Beispiel, dass da verschließen viele die Augen und sagen, auch das noch, unsere Tagesordnung ist doch schon so voll und wir müssen über ganz, ganz wichtige Sachen sprechen und wir haben jetzt einfach auch nicht die Kapazitäten, uns auch noch mit diesen Sachen zu beschäftigen, aber vielleicht ist es eher auch eine Frage der Priorisierung und eher auch eine Frage von Sachen eben nicht als zusätzliche Last zu sehen, sondern auch als Chance.
Naja, und auch, und ich finde, das wird in Lillys Zitat so deutlich, was ist denn unsere Verantwortung auch als ChristInnen? Was ist unsere Verantwortung als Kirche? Was sollen wir tun in unserer Gesellschaft? Was ist unsere Aufgabe? Also das ist doch der Kern christlicher Botschaft, sich um die Marginalisierten zu kümmern, ihnen Raum zu geben, sie zu ermächtigen. Also das ist ja das, was Jesus getan hat. Und das ist so ein bisschen auch, wo ich denke, boah, wenn Kirche da irgendwie ihren eigenen Kernauftrag ein bisschen mehr wiederfinden würde, dann würde sie auch nicht immer mehr an Relevanz verlieren in einer multidiversen Gesellschaft. Also an manchen Stellen passiert das ja auch. Ja, ich will gar nicht so niederschmetternd über Kirche reden, denn Kirche macht auch ganz viele tolle Sachen und wir sind ja auch freiwillig in der Kirche und auch gerne. Und ohne Kirche wäre ich nicht die ich heute bin und so weiter. Also das will ich überhaupt nicht sagen damit. Aber so ein bisschen mehr auch wieder zurück zum Kerngeschäft, glaube ich, täte uns ganz gut. Und auch dabei kann dieses Buch halt, glaube ich, ein Eye-Opener an vielen Stellen sein. Und ich finde, in einem Zitat von Andrea Rückert wird das auch nochmal deutlich. Sie schreibt, damit Solidarität keine leere Floskel bleibt und sich die Kirche unglaubwürdig macht, müssen wir in der eskalierenden Klimakatastrophe solidarisch an der Seite der Menschen im globalen Süden stehen. Das war auch nämlich was Andrea total wichtig war. Mhm. Die Betonung, dass ihr Klimaaktivismus zusammenhängt mit Menschen im globalen Süden. Ne? Ihre eigene Partnerschaft, Schulpartnerschaft nach Tansania und so hat sie ja erst auch zum Klimaaktivismus gebracht und hat sie auch bei uns im Podcast erzählt und auch drüber geschrieben. Aber da auch nochmal diese Zusammenhänge. Ja? Welche Verantwortung haben wir eigentlich auch als deutsche Kirche global und weltweit? Also es geht ja nicht nur innerhalb unserer schönen deutschen Community so, sondern wir haben auch eine globale Verantwortung. Mhm. Und all das soll nicht überfordern, sondern es soll einladen und es soll auch Spaß machen, diese Dinge auch zu erkennen und dann auch in wirklich in positiver Weise ermutigen, sich zu engagieren, in welcher Form auch immer und mit wie viel Kraft und Mühe das jeder machen will und so, das bleibt ja jeder Person selbst überlassen.
Ja, und dass es auch, dass der Glaube dann auch dazu motiviert. Also, dass Menschen, das sich engagieren, nicht trotz ihres Glaubens, sondern wegen ihres Glaubens. Also wie Andrea das auch so treffend formuliert, dass sie aufgrund ihrer christlichen Identität und ihrer christlichen Einstellung gar nicht anders kann, als sich zu engagieren.
Mhm. Ja.
Für die Schöpfung.
Mhm.
Ja.
Ja. Schön.
Und jetzt?
Und jetzt. Was machen wir jetzt?
Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben jetzt viel vorgelesen schon aus dem Buch. Wir haben die Co-AutorInnen, einige Co-AutorInnen noch mal zu Wort kommen lassen. Es wird auch noch eine Möglichkeit geben, alle Co-AutorInnen gemeinsam zu erleben.
Mhm.
Und zwar auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover am dem Samstagabend. Weitere Infos dazu können wir auch noch mal verlinken zum Programm. Aber das ist, soweit ich weiß, die einzige Möglichkeit, alle Co-AutorInnen live und gleichzeitig und gemeinsam zu erleben.
Und das ist die einzige Möglichkeit, auf einen Schlag ein Buch zu erwerben und es
von allen signieren zu lassen.
Richtig.
Jawohl.
Außer man geht so damit rum wie so ein Sammelalbum und geht so von Person zu Person, die man dann irgendwo mal trifft. Aber an diesem Abend werden alle da sein, 20 Uhr im Convention Center, Halle 2, auf der Messe in Hannover.
Ach, du weißt das alles auswendig.
Samstagabend auf dem Kirchentag. Es wird wirklich was sehr, sehr Besonderes. Thea wird den Abend moderieren. Judy und Patrick werden Musik machen. Es ist so ein bisschen auch so unsere Küchentischreise eröffnet mit einem großen Küchentisch und allen Co-AutorInnen. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und vielleicht noch ein abschließendes Zitat von Judy und Patrick, wo es nochmal auch aus ihrem Hoffnungsfest ein kleines Zitat. Wenn wir einander die Herzen öffnen, wird offenbar, wir alle tragen Lasten und Schätze mit uns. In uns ist Gebrochenes und Geheiltes. Und wenn wir darüber erzählen dürfen, kann Verständnis und Vertrauen wachsen. Das wünsche ich mir irgendwie auch dann für diesen Abend und das kann ich mir auch total gut vorstellen, dass dieser Book Lounge auch so sein wird. Und da freue ich mich einfach sehr drauf. Und was auch noch zu erwähnen ist, bevor wir zum Abschluss kommen, es wird Gewinnspiele auf Instagram geben. Also ihr müsst dieses Buch nicht nur kaufen, sondern ihr könnt es auch gewinnen. Und zwar wird es beim Yeet-Netzwerk und bei Natalie auf dem Account wird es Gewinnspiele geben. Also haltet die Augen auf. Da könnt ihr das Buch gewinnen.
Und in altbewährter Tradition gehen wir jetzt zum Herz.
Etwas fürs Herz.
Ja, als Herz haben wir uns überlegt, den Epilog zu lesen. Das Schöne ist, das ist ja kein Roman, sondern ein Sachbuch. Da können wir ruhig die letzte Seite
vorlesen. Du machst
vorlesen.
Es aber auch mit Romanen, muss man dazu sagen, ne? Oder? Machst du das nicht, dass du die letzte Seite liest?
Ja, ich mach das auch
Boah,
bei Romanen.
Boah, ich komme da immer noch nicht drauf klar, Sarah. Wie kannst du nur?
Okay, aber sorry. Das ist ja jetzt gar nicht das Thema.
Back to Shakespeare.
sondern die letzte Seite, die haben wir bei unserer Konzertlesereise auch vorgelesen und auch gemeinsam vorgelesen, Judy Patrick und ich. Und das fand ich eigentlich so schön, weil mein Anspruch an dieses Buch auch am Ende war, die Menschen nicht kraftlos zurückzulassen, sondern ihnen Kraft, Stärke, Liebe und Segen mitzugeben. Und das wollte ich in dem Epilog zum Ausdruck bringen. Thea fängt an, der Epilog.
Die treibende Kraft der Veränderung lebt in jedem mutigen Herzen, das von einer vielfältigen und gerechten Zukunft träumt. Unsere Präsenz ist unübersehbar, unsere Stimmen unüberhörbar, unsere Kraft unbezwingbar. Wir gehen weiter, voller Liebe und mit der Vision, gemeinsam anders. Denkt daran, Würde ist nicht verhandelbar. Unsere Geschichte ist nicht bindend, unsere Zukunft nicht vorherbestimmt. Und Gott ist an unserer Seite. Die Transformation ist ein Marathon, kein Sprint. Jedes freundliche Wort, jeder Perspektivwechsel und jeder Moment des Widerstands bringt uns voran. Jeder kleine Sieg ist ein weiterer Schritt auf dem Weg der Veränderung. So kommen wir dem Ziel näher. Und jede ausgestreckte Hand stärkt unser Netz der Verbundenheit. Niemand ist allein auf diesem Weg.
Verletzlichkeit ist Stärke. Erschöpfung ist menschlich. Jede geweinte Träne kostbar. Wenn die Last schwer ist, zeigt sich wahre Stärke am deutlichsten. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. Aber hört nicht auf, von etwas Größerem zu träumen. Lasst uns gemeinsam wachsen, gemeinsam kämpfen, gemeinsam die Wunden heilen. Denn eines ist gewiss, die Zukunft gehört denen, die sie aktiv gestalten. Gemeinsam anders. Steht auf, steht zusammen, steht stark, gebt nicht auf und seid füreinander da.
In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.